Doch, sie gibt es noch, die Dichter. Oder anders ausgedrückt, die Lyriker. Menschen, die wie eh und je ihre Gedanken in Reimen und melodisch nachdenklichen Satzkompositionen niederschreiben. Einem von ihnen bin ich begegnet. Er heißt Jo Köhler und lebt in Hildesheim. Der heute 40-Jährige, von Beruf Dichter und Mensch, sitzt aber nicht nur meditativ schreibend unter dem Regenschirm seiner Dachwohnung. Er ist eine Kämpfernatur. Und wie kein anderer setzt er sich in Deutschland für den Erhalt und für die Verbreitung der Poesie ein. Als Leiter des Hildesheimer Literaturbüros und als Chef der poetischen Eingreiftruppe organisiert er seit 1996 zusammen mit der Hildesheimer Kulturfabrik und der dortigen Volkshochschule ganz besondere Happenings, die die Dichtung wieder unter die Menschen bringen soll. Mal gibt es einen Lyrikgarten, in dem Gedichte tänzerisch oder bildhaft gestalterisch dargeboten werden, mal einen Dichterwinkel, der Gedichte ausstellt, mal Dichterlesungen in Strafvollzugsanstalten und Bussen, mal Lyriksäulen. Ein Potpourri der Poesie. Lyrische Botschaften schwimmen im Teich des Stadtparks, in den Bäumen hängen wabenähnliche Pappdeckel mit lyrischen Nachrichten und zwischen Büschen stecken bunte Fensterrahmen mit dichterischem Inhalt. Jo Köhler freut sich immer sehr über diese Installationen, denn er meint, dass das Gedicht bei weitem keine veraltete Ausdrucksform sei.
Die Lyrik ist eigentlich, und das ist auch das Paradoxe dabei, ist eigentlich eine literarische Gattung, die so zeitgemäß ist, wie es zeitgemäß ja gar nicht sein kann. Sie ist so kurz, es ist kurz und prägnant. Also im Grunde genommen leicht zu transportieren, passt wunderbar in diese Rechner, die man heute hat, und Internet und alles, was da so hin und her geistert.
Das Gedicht als das fragmentarisch Gebrochene, der schnelle und doch tief berührende Blick auf ein Wort und auf einen Sinn. Der Blick auf etwas, das niemals ganz ausgesprochen, dafür aber angesprochen wird. Das fasziniert auch mich immer wieder. Und so bin ich nach Hildesheim gepilgert, zusammen mit so vielen anderen, die es zum Hildesheimer Stadtlyrikpreis gen Norden zog. Wünsche, Erwartungen, Visionen. Über 2000 Werke waren zu diesem Thema eingegangen und die unterschiedlichsten Menschen hatten daran teilgenommen. Vom iranischen Bestsellerautor bis hin zur Sparkassenangestellten aus der Eifel und einem LKW-Fahrer aus Remlingen.
Und damit beginnt eigentlich das Grundkonzept der Literatur, der freien Literaturförderung, Schwerpunkt für uns, nicht zu jurieren, sondern zu ermöglichen. Und bei der Ermöglichung dann auch zu helfen, zu beraten und niemanden auszuschließen. Und das führt dann eben auch zu einer einzigartigen Mischung.
Ob Weltliteratur oder rein persönliche Aussage, gerade die Mischung aus beidem ist es, die es wieder reizvoll werden lässt, Gedichte zu entdecken und sogar selbst welche zu verfassen. Hier liegt das Lebendige, das Alltägliche und das ästhetisch Schöne. Worte, die klingen. 24 Gedichte und 3 Kurzgeschichten sind ausgewählt und in den Straßen der Stadt ausgestellt. Am Bahnhof, in der Fußgängerzone, am Rathaus, überall treffe ich auf meinen Spaziergängen auf 5-eckige Säulen, die die vorbeiströmenden Menschen auffordern, innezuhalten. Wartezeiten an der Bushaltestelle werden zu Lesezeiten. Die Bürger der Stadt stehen um die Säulen herum. Sie bücken sich, wenden ihre Hälse oder kleben mit ihren Nasen an den Plakaten, um gegebenenfalls auch unbebrillt die Gedichte lesen zu können, die dort abgedruckt sind. Einige greifen zu Kugelschreiber und Blatt, um sich etwas zu notieren, andere rufen lieber gleich im Literaturbüro an. Säule, Bild und Worte werden auf diese Weise zum neuen Medium für Lyrik. Jahrelang hatte sich Jo Köhler überlegt, wie und wo man Gedichte wieder an den Mann und an die Frau bringen kann. Bibliotheken waren tabu, weil sie als Ort für lebendige Wortschöpfungen nicht geeignet sind. Dort, so meint er, wird nur staatlich geprüfte Kultur verbreitet, nicht aber das spontan Schöpferische. Und deshalb entschied sich Jo Köhler für den offenen Raum, für die Straße.
Wie schafft man es, Literatur, das Literarische, vor allem die Lyrik, die es besonders schwer hat in dieser Zeit, vielleicht das literarische Genre, das es am schwersten hat, überhaupt noch Hörer, Leser zu finden, sich Gehör zu verschaffen. Wie schafft man es, die in die Innenstadt zu bringen? Also genau in den Raum, der am flüchtigsten ist, in die Fußgängerzonen, in die Nähe der Konsumtempel etc., Lyrikliteratur zu installieren.
Aus diesen Überlegungen heraus entstand die Idee, Säulen zu bauen. Und an der Herstellung dieser Säulen waren nicht nur die inspirierten Dichter beteiligt.
Weil Säulen haben ja auch etwas Tragendes und eine gewisse Präsenz, können auch eine gewisse Präsenz haben dann im öffentlichen Raum. Darauf kommt es ja dabei an. Die erste Generation dieser Säulen waren dreieckige Säulen. Zweite, die jetzt zu sehen ist in Hildesheim, ist fünfeckig, pentagonal geschnitten und 2,50 Meter hoch, speziell also für Lyrik, für dieses Lyrikprojekt gebaut, von dem Berufsbildungszentrum der Handwerkskammer hier. Da haben dann zahlreiche Auszubildende aus verschiedensten Berufen haben daran gearbeitet, Tischlerei, Schlosserei, Malerei, Lackierer.
Heute war ich zu klein für die wohlriechende Welt mit meinem aus der Nacht großgewachsenen Herzen. Überall, wo ich hinkam, an allen Ecken, schossen mir Tränen in die ungeübten Augen. Menschen aller Sorten mit ihren Einkaufstaschen waren mir ein offenes Kapitel im schiebenden Licht des Tages. Sie zeigte mit einem Lächeln, wie fern hinausgeworfen sie hatten, den Kampf um die Ewigkeit in die Hände der Kriegsmaschinerien. Bevor ein jeder nicht in sich selbst Stellung bezieht, um dort im Dunkel zu kämpfen für den Geschmack der Sterne, so lange fließt Blut in den Häusern.
Der holländische Schauspieler und Gelegenheitsdichter Maarten Güppertz auf dem großen Platz, gleich hinter dem Rathaus. Und während er ins Mikrofon spricht, ohne wirklich jemanden direkt anzusprechen, bleiben Passanten neugierig stehen und hören zu. Jede der Hildesheimer Lyriksäulenaktionen wird begleitet von solchen Lesungen in den Straßen, auf den Plätzen und sogar in den Nahverkehrsbussen. Einige Tage lang gondeln Soundpoeten und Rezitateure durch die Straßen und öffentlichen Verkehrsmittel. Mit Gitarre, Heftchen und Büchern stehen sie vor einem Mikrofon oder fahren von einer Endstation zur anderen und lesen und singen den Vorübergehenden oder auch den Fahrgästen etwas vor.
Dann kam die Idee der sogenannten Literatur, und zwar Tour mit OO, also Lyrik im öffentlichen Nahverkehr, in Bussen und Bushaltestellen einer norddeutschen Großstadt wie Hildesheim flächendeckend zu präsentieren.
Vorwiegend junge Autoren. Im ersten Jahr fürchteten sich Jo Köhler und seine Dichterfreunde vor allem vor den Lesungen während der Busfahrten. Denn sie waren sich nicht sicher, wie das unfreiwillige Publikum dort reagieren würde. Weglaufen konnten sie ja nicht, wie etwa von einem freien Platz. Würden die Fahrgäste also lauthals protestieren und Ruhe fordern, genervt ihre Walkmans auf ihre Ohren klemmen oder so tun, als ob sie nichts hören und nichts sehen? Würden sie die Autoren sogar aus den Bussen jagen? Nun, Gott sei Dank ist nichts davon eingetroffen. Im Gegenteil. Die Buslesungen wurden, entgegen aller Erwartung, zum großen Erfolg.
Es gab keine Gegenanzeigen, interessanterweise, sondern das Publikum ist tatsächlich zu binden. Und es hängt dann davon ab, von der Art des literarischen Angebotes. Es eignet sich für Soundpoeten sehr, nicht, die also in der Lage sind, einen ganzen Fahrgastraum zu beschallen, oder auch Märchenerzähler, die komischerweise auch gerade bei den Leuten Erfolg hatten, auch bei Jugendlichen oder auch bei schrägen Jugendlichen Erfolg hatten, von denen man es nicht unbedingt erwartet hätte, dass die darauf ansprechen und dann nochmal mit dem Bus weiterfahren und an der Haltestelle gar nicht aussteigen, sondern nochmal eine Runde drehen wollen und diese Dinge.
Vision 2000. Ich will nicht leben zwischen den Zeilen im Niemandsland der Wachträume und Illusionen. Gib mir das Gefühl, ich zu sein. Und nicht irgendwer am Rande deines Weges.
Worte der norddeutschen Lyrikerin Renate Schmadala. Was aber ist es, das die Menschen wieder zur Dichtung führt? Michael Hiret ist 41 Jahre alt und von Beruf LKW-Fahrer. Er hat das Dichten erst vor kurzem und auch eher zufällig entdeckt.
Das ist ganz einfach die Art gewesen, wie ich versuche, meine Probleme in den Griff zu kriegen. Denke ich mal. Also ich bin an einen Punkt gekommen, wo ich halt gesehen habe, so geht mein Leben nicht mehr weiter. Und habe mir dann Hilfe gesucht. Und das, was ich dann so zu... Ja, das, was raus musste, das kam halt dann in dieser Form. Das erste Gedicht war Die Stille in mir.
Die Stille in mir. Die Stadt war voller Hektik, die Menschen in Eile, die Straßen verstopft und doch die Welt heile. Ein jeder für sich und doch miteinander im Trieb der Gesellschaft immer fröhlich und heiter. Die Räder sich drehen, die Werkzeuge laufen nach Gesetzen der Wirtschaft. Die Menschen gehen kaufen. Woanders wird gehungert und gestorben. Die Menschen von heute, denken sie an morgen? Und dann kommt sie, morgens um 4, nicht auf leisen Sohlen, die Stille in mir.
Michael Hiret schreibt seine Gedichte im LKW. Nicht zu Hause, sondern immer dann, wenn er auf Reisen ist, schlägt ihm, wie er sagt, sein Leben als Schicksal entgegen. Und das braucht ein Ventil, braucht Worte.
Bei mir ist das so, zum Beispiel das letzte Gedicht, was ich geschrieben habe, da habe ich im LKW auf dem Parkplatz gesessen, ich habe in den Spiegel geguckt und es dauerte keine 5 Minuten, dann hatte ich ein Gedicht da. Das ist so. Ja, aber es ist mehr. Es ist für mich ein Zeichen, dass ich auf dem Weg bin. So. Ich find's gut. Ja, ich find's einfach gut.
Worte, die in mir stecken. Worte, die raus müssen. Immer wieder die gleiche Antwort auf die Frage, weshalb Menschen denn Gedichte schreiben. Auch der 18-jährige Schüler David Rotter ist überzeugt, dass es seine Gedichte waren, die ihm das verschlossene Tor zu seinem Inneren geöffnet haben.
Tja, und die Motivation dieser Gedichte, also da hatte ich gar keine Motivation gesagt. Ich habe sie einfach halt geschrieben, aber das geht mir so wie vielen Autoren wahrscheinlich, dass da mein Unterbewusstsein sozusagen zu mir redet. Und das Faszinierende für mich an Gedichten eigentlich ist, dass man Sachen über sich schreibt, die man bewusst selber gar nicht weiß. Also dass man von sich selber über sich selber lernt praktisch, ohne dass man da Einfluss drauf hat. Oft versteht man seine eigenen Gedichte erst Jahre später und merkt, wie gut die eigentlich wirklich waren, wie die das auf den Punkt gebracht haben, ein ganzes Lebensgefühl von einem Jahr oder von einer längeren Zeit.
Viele Dichtende wissen oftmals gar nicht, was sie denn eigentlich zu Papier bringen wollen, wenn sie den Stift ergreifen. Es fließt scheinbar unmittelbar aus ihnen heraus.
Nicht, dass ich ein bestimmtes Thema behandeln wollte, sondern das kam einfach raus aus mir. Das war schon mit 6, wo das angefangen hat, und teilweise mussten meine Eltern dann auch Gedichte für mich aufschreiben, wenn das zu lang war. Oder in Englisch habe ich teilweise auch geschrieben oder beziehungsweise gedacht, aber konnte noch gar kein Englisch selber schreiben. Deshalb mussten meine Eltern das oft für mich aufschreiben.
Das lyrische Moment hat eben viel mit der Gebrochenheit oder mit der inneren Gebrochenheit zu tun. Nicht wie bei einem Spiegel oder einem, es kann auch ein Wasserspiegel sein. Nicht, also die Gebrochenheit des Lichtes in dieser Welt nicht spiegelt sich darin wieder.
Dabei bleibt jedoch ein unauflösbarer Widerspruch bestehen, den alle Dichtenden, seien sie Berufsdichter oder Amateure, immer wieder empfinden. Wer nämlich anderen seine Gedichte vorliest, der merkt schnell, dass diese nicht nur einen einzigen, nachweisbaren Sinn besitzen, sondern viele verschiedene Geheimnisse in sich tragen, die nur von den anderen, nämlich von den Zuhörenden, entdeckt werden können.
Das Gedicht, was ich schreibe, das wird sowieso niemand auf der Welt jemals wieder lesen, weil jeder, wenn das Gedicht dann erstmal steht, liest jeder sein eigenes Gedicht, denke ich mal, das für ihn selber dann eine andere Bedeutung hat, als es für mich hatte, und vielleicht deutet er es in eine völlig andere Richtung und es hilft ihm in einer völlig anderen Richtung, die an dem vorbeigeht, was man eigentlich geschrieben hat. Aber das wäre dann eigentlich auch in Ordnung, bloß für mich sind die Gedichte irgendwie so wichtig, wie ich sie aufgeschrieben habe und manche veröffentliche ich auch.
Jo Köhler sieht das ein wenig anders als David Rotter. Für Jo Köhler muss das Gedicht eine bestimmte, objektive Bedeutung gegenüber einer allgemein erfahrbaren Realität besitzen. Etwas, das er unbedingt anderen zeigen möchte.
Hat das eine Relevanz, die für andere interessant, von Bedeutung ist? Und Relevanz heißt für mich vor allem das Herstellen eines Verräterverhältnisses, also eines Verräterverhältnisses zur Realität. Das ist auch für mich ein wichtiges Kriterium, wozu wir überhaupt Literatur und Kunst brauchen. Also wozu, sonst wäre es nur pure Selbstverwirklichung etc.
Und so dichtet auch Jo Köhler, kurz:
Das ökonomische Prinzip, Input, Output, kaputt.
In einer Zeit, in der man als Lyriker wenig Aussichten auf eine Karriere hat, schreiben Menschen Gedichte, weil es ihnen etwas gibt, das sich nicht in Zahlen ausdrücken lässt. David Rotter will sich in seinen Gedichten selbst ausdrücken. Jo Köhler stellt in seiner Lyrik Bezüge zu real Erfahrbarem her und mich faszinieren metaphysische Welten. Doch damit nicht genug. Es scheint, als habe jeder seine ureigene Vorstellung darüber, was ein Gedicht darstellt. Und Michael Hiret findet im Dichten eine Parallele zu seinem Lebensweg. Jedes Gedicht bringt ihn immer ein Stückchen weiter zu sich selbst.
Für mich ist es mehr die Suche. Mehr die Suche und dann halt auch zu sehen, das ist der Weg, diese Fortschritte hast du gemacht. Das sind die Dinge, die mich bewegen.
Im letzten Jahr hat sich die Stadt etwas Besonderes einfallen lassen. Das Ei der tausend Wünsche. Ein lyrisches Denk- und Mahnmal in Form eines großen Marmoreis, in dem eine eingeschweißte CD 1000 Wünsche gespeichert hat. Wünsche, die in den 2000 Arbeiten zu finden waren, die bei der Ausschreibung an Jo Köhler geschickt worden waren. Und sie unterscheiden sich grundsätzlich von den Gedichten vergangener Jahrhunderte und Jahrzehnte. Sie beschreiben keinen Tyrannenmord, keine Sehnsucht nach der verlorenen Geliebten, keinen Kampf um das Vaterland und keine Abschiedstränen. Und die vorgetragenen Gedichte kehren auch nicht mehr auf die existenzialistisch politisierende Ebene der Nachkriegslyrik zurück. Ihr Leitmotiv ist zumindest in Hildesheim eine gewisse Fassungs- und Ratlosigkeit über den Menschen, der heute eigentlich alles erstreiten kann und im Grunde doch nur eines will. Ein wenig Menschlichkeit. Nun steht er sich selbst gegenüber mit der Frage, wohin gehen wir jetzt, nun da wir alles ausprobiert haben und so viele schon besitzen und wissen? Es sind Gedichte, die kein Schüler jemals auswendig lernen muss, als vermeintliches Kulturdenkmal großer Geister, denn sie stammen von ganz alltäglichen Menschen. Wie eng das Schöpferische und das Zerstörerische beieinander liegen, hat Jo Köhler zu spüren bekommen. Denn zweimal schon wurden die massiven Holzsäulen mit ihrem Betonsockel umgeworfen und mit teerartiger Masse beschmiert. Steckt dahinter nur blinde Zerstörungswut oder ist es eine unbeholfene, aggressive Art, auf Dichtung zu reagieren? Die Täter blieben eine Antwort schuldig. In jedem Herbst werden die Lyriksäulen wieder abgebaut und im Keller des Literaturbüros gelagert, darauf wartend, dass der kommende Frühling neue dichterische Blüten treibt, die dann wieder im Einkaufsgewimmel Menschen dazu verleiten, einen Moment lang stehen zu bleiben und zuzuhören.
Wie aus dem Nichts, als Tiefe, aus der Ferne immer wieder aufkreuzen. Damit groß und größer werden, ganz leise laut werden, wie eine Flut der Stille, immer mehr und mehr, bis zum geht nicht mehr. Und am Ende, in der Ferne, tiefen wieder, verschwinden wie ein Punkt am Horizont. Vielleicht für immer, vielleicht auf Wiedersehen.